Wer einen langen Weg mit dem Herrn hinter sich hat, kennt die schmerzliche Erfahrung, dass nicht alle Mitläufer auch Mitkämpfer bleiben. Manche wenden sich still zurück, andere stellen sich offen gegen das, was einst ihr Glaube war. Gerade dort, wo Verfall um sich greift, tritt ans Licht, woran ein Herz wirklich hängt, an der unsichtbaren Herrlichkeit Christi oder an der sichtbaren Anziehungskraft des gegenwärtigen Zeitalters. Der zweite Brief an Timotheus öffnet uns ein ehrliches Bild dieser Spannung und führt zugleich in eine tiefe Zuversicht. Der Herr selbst bleibt treu, stärkt die Seinen und bewahrt sie für sein himmlisches Reich. Liebe zum gegenwärtigen Zeitalter oder zum Erscheinen des Herrn. Im letzten Kapitel des zweiten Timotheusbriefes steht eine kurze, aber sehr dichte Notiz, denn Demas hat mich verlassen, weil er das gegenwärtige Zeitalter geliebt hat. In diesen wenigen Worten prallen zwei Ausrichtungen des Herzens aufeinander. Das gegenwärtige Zeitalter ist nicht bloß eine neutrale Beschreibung der Zeit, in der wir leben, sondern bezeichnet die unsichtbare Atmosphäre dieser Welt, ihre Denkweisen, Sicherheiten, Versprechen und ihre Art, das Leben zu deuten. Demas verlässt nicht zuerst einen Ort, sondern einen Weg, den Weg, an der Seite eines gefesselten Apostels zu stehen, der auf das Erscheinen Christi hofft. Kurz zuvor hatte Paulus von der Krone der Gerechtigkeit gesprochen, die der Herr, der gerechte Richter, mir als Lohn geben wird an jenem Tag, nicht allein aber mir, sondern auch allen, die sein Erscheinen lieben. Zwischen der Liebe zum gegenwärtigen Zeitalter und der Liebe zum Erscheinen des Herrn spannt sich der Raum, in dem sich jeder Jünger entscheiden muss. Demas ist nicht einfach schwach, er ist ein Spiegel dafür, wie der Niedergang der Gemeinde zuerst im Verblassen der Hoffnung auf das Kommen Christi sichtbar wird. Ich schätze die Verse 9 bis 12, weil sie zeigen, dass die Beziehung zwischen Paulus und seinen Mitarbeitern von Gott angeordnet war und nicht auf menschlicher Organisation beruhte. Die Mitarbeiter des Paulus hatten die Freiheit, eigenständig zu handeln. Paulus sagte nicht, Titus, geh nicht nach Dalmatien. Ich brauche dich hier bei mir. Wenn du gehst, entlasse ich dich aus dem Werk. Obwohl es also keine menschliche Organisation gab, gab es doch eine göttliche Anordnung, in der der führende Apostel die Autorität war. Daher konnte Paulus Timotheus auffordern, bald zu ihm zu kommen. Auffällig ist, wie nüchtern Paulus mit den Veränderungen in seinem Mitarbeiterkreis umgeht, beeile dich, bald zu mir zu kommen. Crescens nach Galatien, Titus nach Dalmatien. Lukas ist allein bei mir. Kein Wort von menschlicher Organisation, keine Dienstverträge, sondern eine geistliche Koordination unter der stellvertretenden Autorität des Apostels. Titus geht nach Dalmatien, ohne dass Paulus ihn hält. Timotheus wird gebeten, zu kommen, nicht befohlen. Gerade dies zeigt, worauf das Werk Gottes wirklich gebaut ist, auf Herzen, die vom Herrn gewonnen sind, und auf einer inneren Einheit mit dem apostolischen Wort. Timotheus ist das Gegenbild zu Demas. Während Demas von der Anziehungskraft dieser Zeit fortgezogen wird, bleibt Timotheus in der Linie des Evangeliums, die Christus und sein Erscheinen im Mittelpunkt hat. In ihm wird sichtbar, wie ein Mensch lebt, dessen Entscheidungen vom kommenden Reich bestimmt sind, bereit, zu gehen oder zu bleiben, zu dienen oder zu leiden, jedoch immer im Blick auf den Herrn, nicht auf den momentanen Vorteil. Wer heute auf die Gemeinde in ihrer Zerstreuung und ihrem Niedergang schaut, mag vieles beklagen. Aber die eigentliche Frage bleibt still und persönlich, wovon wird das eigene Innerste regiert, von dem, was jetzt glänzt, oder von dem, was an jenem Tag offenbar werden wird, wenn die Gerechten im Königreich ihres Vaters wie die Sonne erstrahlen? Wo die Liebe zu Christi erscheinen das Herz durchwärmt, bekommt selbst ein unscheinbarer Dienst im verborgenen Gewicht vor Gott, und selbst einsame Wege werden von der Freude getragen, auf seiner Seite zu stehen. Fortan liegt mir bereit die Krone der Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte Richter, mir an jenem Tag geben wird, nicht allein aber mir, sondern auch allen, die sein Erscheinen lieben. Beeile dich, bald zu mir zu kommen. Denn Demas hat mich verlassen, weil er das gegenwärtige Zeitalter geliebt hat und ist nach Thessalonich gegangen, Crescens nach Galatien, Titus nach Dalmatien. Lukas ist allein bei mir. Nimm Markus und bringe ihn mit dir. Denn er ist mir nützlich zum Dienst. Die Spannung zwischen Demas und Timotheus ist nicht dazu da, andere zu beurteilen, sondern unser eigenes Herz zu beleuchten. Das gegenwärtige Zeitalter ist nicht nur draußen, es sucht Zugänge in unsere Wünsche, in unsere Angst vor Verlust, in unseren Durst nach Anerkennung. Gleichzeitig ruft uns der Herr in eine stille, tiefere Ausrichtung, sein Erscheinen zu lieben, bevor es sichtbar wird. Wo dieses Kommen real vor unserem inneren Auge steht, beginnen wir anders zu wählen, anders zu investieren, anders zu warten. Der Niedergang der Gemeinde ist dann nicht das Ende der Geschichte, sondern der Hintergrund, vor dem die innere Treue kostbarer wird. Gerade in einer Zeit, in der vieles bröckelt, kann im Verborgenen eine Liebe wachsen, die sagt: Herr, du bist meines Herzens Zukunft, mehr als jedes Angebot dieser Welt. Verfall macht offenbar, Widerstand gegen das Wort und Treue des Herrn. Im selben Abschnitt, in dem Demas Liebe zum gegenwärtigen Zeitalter erwähnt wird, taucht eine andere Gestalt auf: Alexander, der Schmied, hat mir viel Böses erwiesen, der Herr wird ihm vergelten nach seinen Werken. Vor ihm hüte auch du dich, denn er hat unseren Worten sehr widerstanden. Hier tritt der Verfall in einer anderen Gestalt hervor. Es geht nicht mehr um ein Herz, das leise wegdriftet, sondern um einen offenen Widerstand gegen die Worte des Apostels, gegen das gesunde, apostolische Wort, das Gottes Ökonomie entfaltet, Christus als Mittelpunkt und den Aufbau seines Leibes als Ziel. Alexander richtet sich nicht nur gegen Paulus als Person, er stellt sich gegen das, was durch Paulus gesprochen wird. Wo der Niedergang der Gemeinde um sich greift, werden solche Spannungen häufiger, die Wahrheit wird relativiert, das apostolische Zeugnis wird als eng oder überholt empfunden, und schließlich richtet sich der Widerstand offen gegen das Wort, das Anspruch auf das ganze Leben erhebt. Vers 14 sagt: Alexander, der Kupferschmied, hat mir viel Böses erwiesen, der Herr wird ihm vergelten nach seinen Werken. Paulus verfluchte Alexander nicht, sondern sprach ein Wort der Gerechtigkeit, indem er sagte, dass der Herr ihm nach seinen Werken vergelten werde. In den Versen 10 und 14 sehen wir zwei Aspekte der Folge des Verfalls. Einerseits liebten einige von denen, die vom Verfall betroffen waren, das gegenwärtige Zeitalter, andererseits taten gewisse Personen Böses gegen den Apostel. In Zeiten des Niedergangs kommen solche Dinge immer wieder vor. Bemerkenswert ist die Haltung, die Paulus in dieser Lage einnimmt. Obwohl er bekennt, bei meiner ersten Verteidigung stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich, es werde ihnen nicht zugerechnet, bleibt er frei von Bitterkeit. Er überlässt Alexander dem gerechten Urteil des Herrn, statt eigene Rachefantasien zu nähren, und er bedeckt die Schwachheit derer, die ihn allein gelassen haben. Zugleich bekennt er: Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich, damit durch mich die Predigt vollbracht werde und alle die Nationen hören möchten, und ich bin gerettet worden aus dem Rachen des Löwen. Der Herr wird mich von jedem bösen Werk befreien und mich in sein himmlisches Königreich hineinretten. Nach außen begegnet uns Verlassenheit und Widerstand, nach innen steht der Herr selbst, gegenwärtig, stärkend, tragend. Vor diesem Hintergrund gewinnt auch das Bild vom großen Haus an Tiefe, doch in einem großen Haus gibt es nicht nur goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene, und einige sind zur Ehre und andere zur Unehre. Die Gemeinde, die Säule und die Grundfeste der Wahrheit, ist in ihrer Erscheinung gemischt, der Verfall macht nicht nur Strukturen, sondern auch Herzen sichtbar. Die Ermutigung liegt darin, dass unser Platz nicht dadurch bestimmt wird, wie andere handeln, sondern dadurch, wie der Herr uns in seinem Wort ruft. An seiner Seite zu bleiben, wenn menschliche Stützen wegfallen, ist schmerzhaft, aber genau dort erweist sich die Treue des Herrn, und dort wächst ein Glaube, der sein Gewicht aus dem himmlischen Reich empfängt, das kommen wird. Alexander, der Schmied, hat mir viel Böses erwiesen, der Herr wird ihm vergelten nach seinen Werken. Vor ihm hüte auch du dich, denn er hat unseren Worten sehr widerstanden. Bei meiner ersten Verteidigung stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich, es werde ihnen nicht zugerechnet. Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich, damit durch mich die Predigt vollbracht werde und alle die Nationen hören möchten, und ich bin gerettet worden aus dem Rachen des Löwen. Der Herr wird mich von jedem bösen Werk befreien und mich in sein himmlisches Königreich hineinretten, ihm sei Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Alexander und Demas tragen verschiedene Gesichter, aber sie entspringen demselben Grund, einem Herzen, das sich vom Wort Gottes löst. Wer das Wort nur als Lehre oder Tradition kennt, wird im Gegenwind leicht müde oder hart. Wer sich jedoch vom Herrn durch sein Wort gewinnen lässt, erfährt, dass gerade im Widerstand eine tiefere Gemeinschaft mit Christus aufleuchtet. Der Niedergang der Gemeinde muss dann nicht zu Zynismus oder Rückzug führen, sondern kann zu einem Ort werden, an dem der Herr uns persönlich zeigt: Ich stehe dir bei, wenn andere gehen, ich stärke dich, wenn andere meine Worte bekämpfen. So wächst eine stille Gewissheit, dass sein himmlisches Reich nicht wankt und dass jeder Schritt der Treue in dieser wankenden Zeit dort bleibenden Wert hat. Gnade im inneren Leben statt äußerer Schau. Die letzten Zeilen des Briefes überraschen durch ihre Schlichtheit. Zwischen Namen und Grüßen lesen wir: Erastus blieb in Korinth, Trophimus aber habe ich in Milet krank zurückgelassen. Und an anderer Stelle schreibt derselbe Apostel an Timotheus: Trinke nicht länger nur Wasser, sondern gebrauche ein wenig Wein um deines Magens und deines häufigen Unwohlseins willen. Paulus, durch dessen Hände Gott ungewöhnliche Wunderwerke tat, sodass die Krankheiten von ihnen wichen, berichtet hier weder von einem Heilungswunder noch von einem machtvollen Eingreifen. Stattdessen begegnet uns eine nüchterne Fürsorge und das schlichte Aufnehmen natürlicher Mittel. Im Licht des gesamten Briefes wird deutlich: Es geht nicht um mangelnden Glauben, sondern um eine andere Betonung. In einer Zeit des Leidens und des Verfalls führt der Herr Paulus und seine Mitarbeiter unter die Zucht des inneren Lebens, weg von der dauernden Erwartung spektakulärer äußerer Kraft. Warum ließ der Apostel jemanden, der ihm so nahe stand, krank zurück, ohne ein Heilungsgebet für ihn zu sprechen? Warum setzte er auch nicht seine Heilungsgabe ein, um Timotheus von seiner Magenkrankheit zu heilen, statt ihn anzuweisen, den natürlichen Weg zur Heilung zu nehmen? Die Antwort auf beide Fragen ist, dass sowohl Paulus als auch seine Mitarbeiter in dieser Zeit des Leidens unter der Zucht des inneren Lebens standen und nicht unter der Kraft der äußeren Gabe. Ersteres ist aus der Gnade im Leben, letzteres aus der Gabe in der Kraft, wunderwirkende Kraft. Diese Wendung zeigt, worauf Gott in dunklen Tagen besonders achtet. An das Ende seiner letzten Zeilen setzt Paulus nicht den Wunsch nach neuen Wundern, sondern den Segen: Der Herr sei mit deinem Geist. Die Gnade sei mit euch. Die Antwort Gottes auf Verfall, Widerstand und Schwachheit ist die Gegenwart des Herrn im menschlichen Geist. Dort wird Gnade erfahren, nicht als Idee, sondern als lebendige Wirklichkeit, die trägt, korrigiert, stärkt und innerlich durchdringt. Wenn Paulus an anderer Stelle hört: Meine Gnade ist genug für dich, denn meine Kraft wird in Schwachheit vollkommen gemacht, dann schwingt dieser Klang auch hier mit. Gnade im inneren Leben heißt, der dreieine Gott, der in Christus Fleisch wurde, durch den Geist in uns wohnt und uns in unserer Schwachheit nicht nur hilft, sondern uns in seine eigene Lebensweise hineinzieht. In einer Umgebung, die nach sichtbarer Schau und beeindruckender Kraft verlangt, ist diese verborgene Wirklichkeit leicht zu übersehen. Doch gerade sie befähigt die Gemeinde, inmitten des Verfalls treu zu bleiben und Gottes Ökonomie zu tragen, leise, ausdauernd, von innen heraus. Wo diese Gnade täglich im Geist berührt wird, verlieren äußere Erschütterungen ihre absolute Macht, und das unscheinbare, aber echte Wachstum im Leben gewinnt Gestalt. Wer sich dieser Linie anschließt, wird den Wert eines stillen, innerlich genährten Lebens neu entdecken. Nicht jeder Kampf endet mit einem Wunder, nicht jede Krankheit mit einer sofortigen Heilung, nicht jede Spannung mit einem sichtbaren Durchbruch. Aber der Herr selbst geht in unserem Geist mit, und seine Gnade umhüllt die Unvollkommenheit. Dieses Bewusstsein bewahrt vor Enttäuschung an Gott, wenn äußere Zeichen ausbleiben, und richtet die Aufmerksamkeit auf die tiefere Wirklichkeit, dass er in uns einen Menschen heranbildet, der im Licht seines Königreiches denken, fühlen und handeln kann. So wird selbst die Erfahrung von Schwachheit zu einem Feld, auf dem die innere Gnade aufblüht, und in dieser verborgenen Frucht liegt ein Gewicht, das weit über das gegenwärtige Zeitalter hinausreicht. Erastus blieb in Korinth, Trophimus aber habe ich in Milet krank zurückgelassen. Trinke nicht länger Wasser, sondern gebrauche ein wenig Wein um deines Magens und deines häufigen Unwohlseins willen. Die Spannung zwischen äußeren Gaben und innerem Leben ist in Zeiten des Verfalls besonders spürbar. Es ist verlockend, die Treue Gottes an sichtbaren Erfolgen zu messen, an Heilungen, Wachstum, Durchbrüchen. Der Schluss des 2. Timotheusbriefes lenkt den Blick jedoch auf eine andere Ebene. Gnade im Geist, der Herr selbst in unserem Inneren, trägt leiser, aber tiefer. Wo diese Gnade Raum bekommt, wird der Glaube nüchtern, ohne kalt zu werden, hoffend, ohne Forderungen zu stellen, ausdauernd, ohne verbissen zu sein. Gerade so entsteht ein Zeugnis, das nicht von äußeren Wellen abhängig ist, sondern im Inneren von der Wirklichkeit Christi gehalten wird. In einer wankenden Gemeindezeit ist das vielleicht das stärkste Zeichen, Menschen, in deren Geist der Herr gegenwärtig ist und deren Leben, trotz aller Brüche, von einer stillen, tragenden Gnade durchzogen wird. Herr Jesus Christus, inmitten eines Zeitalters, das so viel Anziehungskraft hat und deine Gemeinde schwächt, danken wir dir, dass du unveränderlich an unserer Seite bleibst und uns in unserem inneren Menschen stärkst. Du siehst all die Situationen, in denen Menschen sich abwenden, in denen Widerstand gegen dein Wort aufkommt und in denen die äußere Hilfe versagt, und du bleibst doch der Herr, der rettet und bewahrt. Lass dein himmlisches Reich unsere Herzen so erfüllen, dass die Liebe zu deinem Erscheinen stärker ist als jede Faszination dieser Welt. Erneuere in uns das Bewusstsein, dass du als Gnade in unserem Geist wohnst, und möge dein Leben in uns reicher werden als jede äußere Schau, so dass dein Leib aufgebaut und deine Ökonomie trotz allen Verfalls sichtbar wird. Zu dir sei die Ehre in deiner Gemeinde, jetzt und für immer. Amen.